Sicherlich ist es für uns als Arbeitgeber schwieriger geworden, aber meine Sicht als Arbeitgeberin ist, ich möchte, dass meine Mitarbeitenden glücklich sind. Das klingt immer so pathetisch, aber ja, ich möchte, dass es denen gut geht. Ich möchte nicht nur, dass es denen gut in unserem Unternehmen geht, sondern ich möchte, dass es denen gut in ihrem Leben geht. Und wenn sie dafür mehr Flexibilität brauchen und wenn sie dafür nicht 5 Tage in der Woche nach Kleinmachnow kommen können, aus welchen Gründen auch immer, dann möchte ich als Arbeitgeberin das möglich machen.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Hallo und herzlich willkommen zu HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit Annika und mir Anjali. Und nach langer, langer, viel zu langer Zeit, endlich reden wir wieder ungeschminkt über Personal und HR. Und wie immer fangen wir mit einer Sonderfolge an, in der wir heute das ganz, ganz tolle Glück haben, einen Gast begrüßen zu können und in dem wir darüber sprechen, wie sich HR und Personalmanagement in den letzten 20 Jahren verändert hat. Annika, do the honor und stell unsere fantastische Gästin bitte vor.
Oh ja, liebe Anjali, ich freue mich auch riesig. Und zwar sprechen wir heute mit Julia Karloff-Winkelmann. Die liebe Julia ist seit ganz, ganz vielen Jahren bereits in verschiedensten Führungspositionen im HR unterwegs gewesen. Wirklich bei großen, bekannten Tech-Unternehmen. Und zwar das allererste Mal in einer seniorigen HR-Position seit 2003 bei eBay damals und in der ersten wirklich HR-Führungsrolle, dann seit 2009 bei Mobile International. Danach ging die Reise weiter von Brands for Friends über eBay, zwischenzeitlich warst du VP People and Workplace bei SoundCloud, danach Chief People Officer bei Dance und aktuell Chief People Officer bei Building Minds. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen von mir.
Herzlichen Dank. Freue mich sehr, dass ich hier bin. Die Intro klingt so erschreckend. Klingt nach sehr vielen Jahren und einem hohen Alter, was ich da mitbringe.
Oder aber für mich klingt das nach wahnsinnig vielen Insights, die du uns heute mitbringen kannst.
Mir fällt gerade ein, da wir ja mit der neuen Staffel anfangen, Annika, und uns das ja aber auch immer ganz unangenehm ist, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz sagen, wer wir sind und warum es auch total Sinn macht, dass wir mit der Julia sprechen.
Liebe Anjali, du hast natürlich wie immer recht. Für alle, die mich noch nicht aus der ersten Staffel kennen, ich bin Annika, bin seit Mai 2024 Chief People Officer bei Statista, einem Tech-Unternehmen aus Hamburg, davor einige Jahre den HR-Bereich bei About You verantwortet. Und wenn ich aktuell nicht bei Statista arbeite und nicht mit der Anjali einen tollen Podcast aufnehme, dann bin ich noch aktiv im VC-Umfeld und zwar als Expert-Partner für HR Tech bei Picus Capital und unterstütze den lieben Pavlo dabei, Queer Mentor weiter auf- und auszubauen. Queer Mentor ist ein Mentoring-Netzwerk für die LGBTQIA+-Community. Das war es eigentlich auch schon zu mir. Anjali, ich übergebe dann direkt mal an dich.
Das klingt so cool, wenn du das erzählst. Ich bin Anjali, bin jetzt seit immer eigentlich im Personal tätig, habe angefangen bei der KPMG und bin dann sehr, sehr schnell in schnell skalierende Tech-Unternehmen gekommen, habe da immer die Personalleitung gehabt. Groß und bekannt ist sicherlich Auktionata und Flaconi, bei denen ich sehr lange war und habe mich im Januar 2024 selbstständig gemacht mit PeoplePace und was ich tue ist, ich berate Personalabteilungen dabei, dass die bessere Personalarbeit machen und skalierende Prozesse von Anfang an hinkriegen und wertschöpfende Arbeit machen und was mir ganz wichtig ist, ich mache das nur mit Positive Impact Firmen, also alle, die die Welt verändern wollen und grüner und schöner und gerechter machen wollen. Nebenbei bin ich auch bei Pinkdoor verantwortlich für den Commerce-Bereich. Wir helfen dort Frauen, die aus der Prostitution ausgestiegen sind. Und ich bin bei Ellie investiert, wo wir auch die HR-Welt techiger machen wollen. Also einfach alles rund um Tech und HR.
Ja, jetzt kennt ihr uns natürlich alle. Kommen wir zur ersten Frage. Julia, du meintest ja gerade, das klingt nach ganz, ganz vielen Jahren. wenn es eine Sache gäbe, die du aus 2024 in 2004, quasi so vor 20 Jahren, in deine HR-Rolle dort mitnehmen könntest, welche wäre das?
Ja, super Frage. Ich war damals bei eBay und eBay war sicherlich einer der Vorreiter auch in der Tech-Branche. Dennoch im HR-Bereich war es damals schon eher so, dass das eher eine Kostenstelle war. Ich glaube, ihr habt da auch in einem eurer Podcasts mal drüber gesprochen, dass HR wirklich hauptsächlich zwei Themen waren, Personalkosten und Recruiting. Und das ist definitiv was, was ich in meiner heutigen HR-Arbeit überhaupt nicht mehr so sehe. Also dieser People-Fokus, der Kultur-Fokus, der ganze Fokus auf Diversity und Inclusion, anders über Arbeitsweisen nachzudenken, anders über Produktivität nachzudenken, das sind alles Themen, die heute für mein Team und mich die Schwerpunktthemen sind. Ja, Recruiting gehört auch noch dazu und Kostenmanagement gehört auch noch dazu. Aber dieser Fokus und dieser Shift, was Personalarbeit heute ist und wie es auch von außen, aber auch innerhalb des Unternehmens gesehen wird, gefällt mir heute doch sehr viel besser als damals in 2004.
Was mich daran besonders freut, insbesondere so die letzten Monate und Jahre, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen rede, dann hat man das Gefühl, es wird alles irgendwie immer schlechter und schwieriger und man neigt total schnell dazu, sich zu beschweren. Aber ich finde das einfach nochmal so einen ganz schönen Wachrüttler zu sagen, ist überhaupt nicht so. Natürlich gibt es neue Herausforderungen, aber gerade HR hat über die letzten Jahre so wahnsinnig große Schritte nach vorne gemacht. Und das, finde ich, kommt hier echt schön rüber. Gäbe es denn auch eine Sache, die du aus 2004 gerne mitnehmen würdest in 2024?
Ja, sehr. Ein großes Thema ist für mich dieses Thema Multitasking und die sehr, sehr vielen verschiedenen Kommunikationskanäle, die wir mittlerweile innerhalb der Unternehmen, aber auch in unserem privaten Leben benutzen. Und wenn ich an meine Zeit bei eBay im Jahr 2004 zurückdenke, ich hatte, Achtung, einen BlackBerry. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was das ist, aber ich hatte einen BlackBerry und Social Media war kein großes Thema. Also LinkedIn ging 2003 live und war damals in Deutschland nicht wirklich ein Thema 2004. Das heißt, das Arbeiten und das Einströmen von Informationen auf uns als HR-Team, aber generell auch auf uns als Menschen damals, war ein anderes und war rückblickend oft wesentlich entspannter.
Ich finde total spannend, Julia, beide Sachen, die du sagst, weil beide diese Themen hätte ich auch exakt so geantwortet, wenn man mich gefragt hätte, was Corona verändert hat. Ich glaube schon, dass dieser Trend mit HR ist mehr als der administrative Expert, ist schon früher angefangen, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei vielen, vielen Unternehmen dieser krasse Push in Corona kam oder durch Corona kam, dass man eben gesagt hat, HR kriegt den Platz am Tisch und ist viel wichtiger und wir müssen die Leute motivieren. Und zumindest für mich persönlich, diese Übernutzung des Multitaskings ist ganz, ganz schlimm geworden durch die Corona-Zeit, also durch diese Meetings. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, außer natürlich jetzt in dieser Sekunde, nur auf den Bildschirm gestartet habe und nur im Meeting war.
Ja.
Aber würdest du sagen, dieser Trend zu mehr wertschöpfendem HR, wann hat das für dich angefangen oder war das ein fließender Übergang oder sagst du, hey, 2010 ist irgendwas passiert für dich in der Wahrnehmung?
Ich stimme dir zu, dass Corona ein Katalysator dafür war und ich sehe einen riesigen Unterschied in Bezug auf amerikanische oder mehr international aufgestellte Unternehmen und deutsche Unternehmen. Also ich denke, dass so Unternehmen wie eBay und auch SoundCloud definitiv viel weiter waren, schon damals, als ich vor 10 oder 20 Jahren dort war, als sehr, sehr viele andere deutsche Unternehmen. Und dass auch die Stellung von HR in diesen Unternehmen viel mehr schon Kulturthemen, Diversity und Inclusion mit als Teil von, oh, das ist ein Wert, den die generieren, hatten damals, als viele andere deutsche Startups oder deutsche Unternehmen. Und mein Vorteil war halt eben sowohl mit eBay als auch mit SoundCloud, dass ich dadurch vielleicht eher in so Vorreiterunternehmen war und dadurch auch immer viel schneller schon am Tisch der Entscheider mitsaß, also sowohl bei SoundCloud als auch bei mobile.de, Brands for Friends, eBay nicht, das war sehr groß damals, aber bei den anderen war ich immer Teil des Senior Leadership Teams in meiner Funktion und habe auch die entsprechende Wertschätzung von dem jeweiligen CEO oder bei SoundCloud dem CEO und den Gründern bekommen. Also insofern, ich stimme dir zu und diese Trendwende hat aus meiner Sicht schon vorher begonnen. Ich glaube auch, also Digitalisierung haben wir ja gerade schon angesprochen. Ja, damals war es halt eher so dieses, ne, wir saßen in Meetingräumen und haben an Whiteboards geschrieben. Und dann jetzt ist es eben, ja, wie du sagst, wir gucken auf den Screen, wir nutzen Miroboards, wir nutzen Zoom oder Google für Kommunikation. Also dieses ganze Thema Digitalisierung hat sicherlich großen Einfluss. Und auch das Thema, wie unterschiedliche Generationen auf das Thema Arbeit gucken. Und das beeinflusst natürlich uns als HR enorm, weil wenn ich an meinen Job bei eBay denke, mein allererstes Praktikum bei eBay war, Bewerbungen in Papier abzusagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber man musste immer die komplette Bewerbung zurückschicken. Man hat nur das Anschreiben behalten. Das heißt, postalisch musste das zurückgeschickt werden. Das war einer meiner ersten Praktikumsjobs bei eBay. Das ist natürlich in Zeiten der Digitalisierung unvorstellbar. Und ich glaube aber eben auch, dass dieses Generationenthema und wie guckt die jüngere Generation auf das Thema Arbeit, wie wichtig ist Arbeit, welchen Stellenwert hat Freizeit, welchen Stellenwert hat ein Sinn, ein Zweck, eine zweckgebende oder sinngebende Tätigkeit, dass das auch sehr stark unsere Arbeit in HR beeinflusst hat in den letzten 20 Jahren.
Ohne jetzt auf ein konkretes Jahr einzugehen, sondern ich sag mal die Nullerjahre versus die 20er Jahre. Was genau waren da eigentlich so die großen Themen oder die Überschriften, die du dem geben würdest? Also welche Themen wurden jetzt beispielsweise in den Nullerjahren primär getrieben?
Vorrangig das Thema Recruiting. Und interessanterweise war das Thema Talent Shortage nicht sehr dominant damals. Also wir haben für eBay relativ einfach richtig gute Talente gefunden und wir haben von denen gefordert, dass sie bitte nach Berlin umziehen und dass sie bitte 5 Tage in der Woche in einem Office in Kleinmachnow arbeiten, was vor den Toren von Berlin ist. Das ist noch nicht mal mehr Berlin. Und das hat funktioniert. Das hat funktioniert.
Und lass mich raten, es gab wahrscheinlich keine Diskussion dazu, warum jetzt 5 Tage, warum nicht nur 4 Tage und wir denn dann die Hinfahrt zum Arbeitsort bezuschusst, oder?
Ich hinterfrage gar nicht aus der eBay-Perspektive, aber war da nicht auch eBay ein großes Pull-Phänomen? Also war das nicht einer der größten Tech und da war ist ganz, ganz toll, wenn du hingehst? Also
ja, genau. Also diese super starke Employer-Brand, absolut. Diese, ja, ich würde fast sagen Talentschmiede. Also es gibt sehr viele Senior Executives, die auch jetzt in anderen großen Tech-Unternehmen sind, die damals bei eBay waren, vor 20 Jahren. Also bekanntes Beispiel Philipp Justus, Grüße gehen raus, bei Google. Das waren einfach damals richtig tolle Talente, die bei eBay gearbeitet haben und die sich von eBay weiterentwickelt haben. Also um die Frage zu beantworten, es war einfacher, Talente zu finden in den Nullerjahren und es war ein großer Fokus auf Recruiting. Was in den 20er Jahren und vor allem auch Anjuli, weil du auch das Thema Pandemie angesprochen hast, Pandemie und Finanzkrise sicherlich sehr stark beeinflusst haben, ist ein enormer Kostendruck, ist sehr viele Entlassungswellen und ist damit auch ein Fokus auf Upskilling, also Learning und Development. Was machen wir mit unserer aktuellen Mitarbeiterschaft? Wie können wir die halten? Also das ganze Thema Retention rückt viel mehr in den Vordergrund als das Thema Recruiting. Und dann sicherlich das ganze Thema Arbeitsweisen, Hybrid, Remote, wie viele Tage im Office, komplett flexibel, nicht flexibel und so weiter. Das ist sicherlich ein Target, was die 20er Jahre viel mehr in den Fokus gerückt hat, eben auch aufgrund der Pandemie, als damals in den Nullerjahren.
Ich hatte damals, als ich studiert habe, viel darüber geforscht, inwieweit die Power von Gewerkschaften, ich habe in Südafrika studiert, deswegen das ganze Thema Gewerkschaften viel, viel relevanter dort, viel anerkannter vielleicht in seiner Wertigkeit dort als hier. Und da ging es viel darum, inwieweit die Möglichkeit, das Kapital zu verschieben, Gewerkschaften schwächt. Also ganz klar, wenn ich einfach sage, ich produziere woanders, schwächt es die Gewerkschaft. Und ich habe das Gefühl, oder es ist für mich total spannend zu sehen, wie das vor in den 2010ern auf Gewerkschaften gemacht wird. Und jetzt haben wir ja genau das mit People, weil einfach durch diese komplette Digitalisierung ich einfach sagen kann, ja, ich möchte aber nicht in Kleinmachno arbeiten, sondern woanders. Und ich habe das Gefühl, es war schlecht für die Gewerkschaften damals und deren Power. Für dich als Mitarbeitender, es gibt dir einfach viel, viel mehr Verhandlungsbasis. Und das finde ich eigentlich aus Arbeitnehmersicht sehr schön.
Und ehrlicherweise auch aus Arbeitgebersicht. Sicherlich ist es für uns als Arbeitgeber schwieriger geworden. Aber meine Sicht als Arbeitgeberin ist, ich möchte, dass meine Mitarbeitenden glücklich sind. Das klingt immer so pathetisch, aber ja, ich möchte, dass es denen gut geht. Ich möchte nicht nur, dass es denen gut in unserem Unternehmen geht, sondern ich möchte, dass es denen gut in ihrem Leben geht. Und wenn sie dafür mehr Flexibilität brauchen und wenn sie dafür nicht 5 Tage in der Woche nach Kleinmachnow kommen können, aus welchen Gründen auch immer, dann möchte ich als Arbeitgeberin das möglich machen. Natürlich in einem klaren und transparenten Prozess. Ja, ich glaube, ihr habt auch in einer eurer Folgen schon mal über das Thema Ausnahmen gesprochen. Natürlich sollte es nicht so sein, dass man dann irgendwie sagt, dieser eine VP darf das und die anderen dürfen das alle nicht. Also das ist sehr, sehr schwierig aus meiner Sicht. Aber dass man schon darauf eingeht, was die Mitarbeitenden möchten oder was die brauchen, damit es ihnen gut geht und damit sie authentisch sein können und damit sie motiviert sind und damit unsere Produktivität als Unternehmen gesteigert wird. Weil das ist ja das ultimative Ziel für uns in HR, Produktivität hochhalten und Produktivität zu steigern idealerweise.
Finde ich total wichtig, dass du es nochmal sagst, weil ich habe ganz oft bei meinen Kunden, Kundinnen, genau dieses Gespräch, was wir führen, wo ich sage, es ist nicht die HR-Aufgabe, dass alle glücklich sind und dass wir hier befreundet sind und dass wir eine große Familie sind, sondern das Ziel von guter Personalarbeit ist, dass das Unternehmen produktiv ist. Und natürlich ist es wichtig, motivierte Leute arbeiten besser und all das, aber das ist immer so ein bisschen, wo ich etwas vorsichtig bin auf dem People and Culture Hype, dass es eben ist, du bist nicht diejenige, die hier dafür sorgt, dass sich alle lieb haben.
Absolut. Deshalb finde ich oft auch schwierig, wenn HR-Verantwortliche diesen Begriff Culture in ihrem Titel haben oder einen Chief Diversity Officer. Ja, das sind für mich wirklich die falsche Herangehensweise. Das ist ein Unternehmensthema, das ist ein Führungsthema, das ist ein Managementthema. Es kann nie die Rolle einer einzelnen Person sein, für Wohlfühlsein zuständig zu sein oder für Diversity und Inclusion zuständig zu sein. Das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren.
Tausend Dank, dass du sagst. Ich selber wehre mich auch immer so ein bisschen dagegen, das Thema Culture mehr mit in Titel aufzunehmen, gerade bei sowas wie Culture Manager, Managerin. Warum? Was genau impliziert denn das Ganze? Jetzt habe ich da diese eine Person, da steht das ganze Thema im Titel. Das heißt, diese eine Person ist kulturverantwortlich. Es kann aber nicht nur eine Person kulturverantwortlich sein. So egal, welche Arbeitspakete man in diesen Scope dieser Person mit reinnimmt. Das ist ja total vielfältig und Kultur lebt von dem kompletten Unternehmen. Und diese Person kann Impulse bringen, aber das kann, ja, dafür muss es kein Culture-Titel geben, sondern ja, ich muss gerade dran denken, Anjali, du hattest doch dieses tolle Beispiel mit dem Chief Innovation Officer, dass du meinst, das bedeutet an der Stelle ja auch nicht, dass alle anderen Leute die Füße hochlegen können und diese eine Person sich jetzt nur um Innovation kümmert, sondern das ist an der Stelle ein gemeinsamer Effort vom gesamten Unternehmen und genauso ist es meiner Meinung nach mit Unternehmenskultur auch.
Und ich glaube, dass wenn wir jetzt wieder auf diese 20 Jahre, wir sind ja hier in unserer Dino-Folge, zurückblicken, was ist in den 20 Jahren passiert? Ich glaube, es gab mal einen Trend, wo es ganz stark in diese Richtung Feel Good Manager gegangen ist. Und ja, wir brauchen alle ein Bällebad und ja, wir brauchen alle frische Früchte und eine Sushi-Bar so ungefähr. Und mein Eindruck ist, das ist vielleicht auch dank der Finanzkrise, ja, und dank des Kostendrucks wieder ein bisschen zurückschwingt, das Pendel in Richtung, nee, die Core-Funktion von HR ist, die Mitarbeiterschaft produktiv zu machen. Oder wie mein aktueller CEO in einem unserer Vorstellungsgespräche gesagt hat, für mich bist du die Architektin der Organisation. Fand ich auch eine schöne Ausdrucksweise. Also wirklich zu gucken, was bedeutet das in Bezug auf Organizational Design, was bedeutet das in Bezug auf Executive Coaching, eher einen Schwerpunkt auf diese Themen zu legen, weil Feel-Good-Themen und so weiter, das kann auch ein Office-Manager oder eine Office-Managerin machen. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich glaube, das ist nicht die Core-Kompetenz und sollte auch nicht die Core-Kompetenz von HR sein.
Wir hatten immer das Beispiel vom Club, also nicht der Architekt, sondern dass wir sagen, wir sind im Grunde, ist die Firma der Club und das HR, wir sind die Türsteher, wir gucken, wer kommt rein und wir gucken, ist alles vor Ort. Aber natürlich entscheiden wir nicht, ob die Party, also wir sind nicht der Grund, dass die Party gut wird. Aber ganz klassisch haben wir ja heute dieses Thema, HRs Mission is to attract, retain and develop the right talent. Also in vielen fancy Unterkategorien, aber klassischerweise sind es ja die drei Bereiche, weswegen Annika und ich ja auch den Podcast nach genau diesen Staffeln aufbauen. Als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich das nie gehört. Also da gab es auch kein Mission Statement für HR. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Also was war 2004 vielleicht der Anspruch an dein HR-Team oder für dich selber? Also warum seid ihr morgens aufgestanden? Und würdest du jetzt sagen, es ist Attract, Retain and Develop?
Ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es plakativ zu machen.
Unbedingt.
2004 war Hire the Best. Und 2024 ist wirklich das, was du gerade beschrieben hast, nämlich Hire, Retain, Develop, a diverse, highly productive team, irgendwie sowas, ja. Also da gibt es viele, viele, viele mehr Facetten, die dann auch noch da reinkommen. Wir haben auch gerade über das Thema Innovation gesprochen. Also dieses, was soll dieses Team denn alles können und sein, hat sich sehr, sehr viel verbreitert aus meiner Sicht. Damals war es ein bisschen einfacher oder enger als Begrifflichkeit, dieses Hire the Best. Ich mache noch ein anderes Beispiel aus dem Jahr 2004. Ich hatte einen Manager, der zu mir gesagt hat, sobald du auf dem Lebenslauf WHU, also die Wissenschaftliche Hochschule in Fallendar siehst, sofort zum Vorstellungsgespräch einladen. Das war die Ansage an mich als Recruiterin. Ja, heute als Chief HR Officer würde ich da drauf gucken und sagen, Moment, haben wir vielleicht hier einen Bias in Bezug auf die Leute, die in der WHU studiert haben. Das ist bestimmt eine gute Uni, aber sollten wir vielleicht nicht doch auch noch auf andere Themen gucken? Ja, oder wie trainieren wir unsere Leute, dass die sich diesen Bias bewusst sind? Diese Themen, die waren 2004 nicht so sehr im Fokus. Da hieß es Hire the Best und da gab es dann auch das Thema Noten zum Beispiel. Ja, bitte unbedingt darauf achten, was die Person für eine Abi-Note hat oder für eine Studienabschlussnote, würde ich heute sagen, nee. Also ich mache ein Assessment im Vorstellungsgespräch und gucke, bringt die Person die richtigen Skills, aber auch die richtige Einstellung, die richtigen Kommunikationsskills und so weiter mit, um für diese Rolle passend zu sein. Und ich gucke nicht darauf, was hat die Person für Noten und wo hat diese Person studiert. Also das sind jetzt Beispiele, um es sehr drastisch zu schildern, wie unterschiedlich diese Missionen von damals 2004 und 2024 waren oder sind.
Bitte sei drastisch. Wir haben ja damals aktiv gesagt, wir wollen HR ungeschminkt sein, weil wir eben nicht dieses Sugarcoating haben wollen und nicht HR macht immer nur alles gut und perfekt. Mein Gefühl ist, die Anforderung an das Unternehmen ist größer geworden, aber auch an HR als die Rolle. Weil gerade wenn du sagst, damals war dein, auch ich übertreibe jetzt, deinen Job zu gucken, kam der von der WHU und hat der eine 2 plus gehabt als schlechteste Note und dann bitte leite weiter. Und jetzt ist es ja wirklich dieses, du musst dich auf deinem Mission Statement praktisch auch damit konfrontiert sehen, dass du die Strukturen nicht hinstellst, dass Talent entwickelt und gehalten wird. Vielleicht da einmal eine witzige Schätzfrage, die wir uns überlegt haben. Dadurch, dass HR relevanter geworden ist, mehr Verantwortung übernimmt, muss es natürlich auch in der Konsequenz einen Platz am Tisch haben. Was wäre euer Gefühl, wie die Entwicklung der CHRO-Rolle in Deutschland sich entwickelt hat? Im DAX 40 oder im MDAX in den letzten 20 Jahren?
Du arbeitest ja bei dem richtigen Unternehmen, Annika, um wahrscheinlich die Antwort zu kennen, oder? Das steht wahrscheinlich bei euch irgendwo auf der Plattform.
Es ist ausnahmsweise keine Statista-Studie. Es gibt eine Studie von Hedrick and Struggles von der Claudia Schneider, die dort die CHRO-Practice leitet. Die haben zum einen untersucht in Richtung DAX 40 Unternehmen, Personalvorstände, Personalvorständinnen. Wie hat sich hier die Dynamik verhalten? Also wie viele Rollen wurden in der letzten Zeit neu besetzt? Wie viele wurden aber auch neu in den Vorstand gebracht? Also eine First-Time-CHRO-Rolle geschaffen. Und dann zweitens, wie sieht denn die Persona einer solchen Rolle aus? Also welche Skills, welche Auslandserfahrung? Was glaubst du, wie die Dynamik, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat?
Also ich denke, dass es in Deutschland weniger als 50% sind. Vielleicht sogar weniger als 40%, aber auf jeden Fall eine traurige Zahl, ist meine Schätzung. Und ich denke, dass die Dynamik auf jeden Fall sich in die richtige Richtung entwickelt, weil einfach mehr Fokus auf dem Thema ist. Habt ihr auch beide schon angesprochen gerade, weil auch zunehmend CEOs, aber auch Managementboards oder Investoren verstanden haben, dass HR ein C-Level ist und an den Executive-Tisch gehört. Also es ist mehr Aufmerksamkeit und mehr Support auf dem Thema, aber ich vermute, dass es sich trotzdem aktuell noch um eine traurige Zahl handelt. Also wahrscheinlich bleibe ich mal unter 40%.
Auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich löse mal auf. Zwischen 2019 und 2021 gab es 28 Neuberufungen zum Personalvorstand. Und zu diesem Stichtag waren 36% dieser Rollen weniger als 2 Jahre im Amt. Es kommt Bewegung in das Thema CHROs. 2020, 2021, Corona, irgendwie super starker Katalysator, glaube ich, gewesen. Jetzt muss ich sagen, im Vergleich zu anderen Rollen, also wenn man das jetzt vergleicht mit einer CFO-Rolle, ist die HR-Rolle natürlich noch weniger präsent. Ein zweites Thema. Diese Rolle zum Personalvorstand ist aktuell laut der Studie die einzige, in der bereits Genderparität gegeben ist, also ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Besetzungen haben. Was ich aber persönlich für einen Eindruck habe, ich habe das Gefühl, dass diese Rolle dann auch gerne als Diversity-Steckenpferd benutzt wird. Also dass man sagt, okay, ich ziehe die Rolle jetzt gerade neu ein, diese eine Rolle muss dann jetzt eine Frau sein, weil wer weiß, wann ich die anderen nochmal neu besetze. Trotzdem abschließend würde ich sagen, das ist gar nicht so ein negatives Bild.
Für mich sind da immer zwei Sachen total spannend. Zum einen hatte ich immer den Gedanken, als ich angefangen habe, Karriere zu machen und überlegt habe, ich möchte viel Karriere machen. Ach, hätte ich doch Finance gemacht, dann hätte ich vielleicht CEO irgendwann werden können. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, was ist denn das für eine Logik? Müsste es nicht viel mehr CEOs geben, die aus dem HR kommen, weil alle Unternehmen haben ja People. Und das andere Thema ist für mich, HR hat dann keinen Platz am Tisch mit diesen wenigen Prozent, die du sagst, kriegt aber trotzdem den ganzen Heat ab für die Kulturthemen, die nicht gut laufen, die sie aber ja nur ausführen müssen, weil sie gar nicht mit den, ich sag mal, Jungs reden dürfen darüber. Schrödingers HR, die irgendwie durchsetzen müssen, aber nicht mitreden dürfen.
Wahnsinnig schwierige Rolle. Ich sehe nach wie vor sehr, sehr viele Missstände bei dem Thema und ich sehe aber auch sehr viel Fortschritt. Ich sehe zunehmend starke, auch männliche CEOs, die einen sehr starken Fokus auf Diversität für ihr C-Level setzen. Nicht nur in Bezug auf Gender Diversity, aber auch, was für einen Hintergrund hat jemand, woher kommt er oder sie, Introvert versus Extrovert. Das ist ja auch alles ein Teil von Diversität. Bei dem Gender-Thema bin ich glücklich gewesen, weil ich einmal Meg Whitman, die war damals CEO bei eBay, weiblich, ja, war eine der wenigen zum damaligen Zeitpunkt. Aber ich hatte da eben schon jemanden, wo ich gemerkt habe, wow, das ist eine starke Frau an der Spitze. eBay ist auch damals schon sehr weit gewesen in Bezug auf, ist der Business Impact von Diversität? Also E-Commerce ist nun mal, damals waren es 60% Frauen, die gekauft haben auf eBay. Also müssen wir sicherstellen, dass wir auch intern entsprechend viele Frauen hiren in die Positionen von Category Managern, Product Managern und so weiter und so fort. Und in meiner Erfahrung bei SoundCloud war es so, dass wir auch da im C-Level Männer hatten, die das Thema Gender Diversity so angegangen sind, dass sie gesagt haben, es wird bei bestimmten Positionen länger dauern, genug Frauen in den Funnel zu bekommen. Und damals war bei SoundCloud unser CFO eine Frau und auch unser Chief Revenue Officer war eine Frau. Das hat länger gedauert, aber die jeweiligen CEOs haben verstanden, es wird sich nicht ändern, wenn sie einfach nur die Talente nehmen, die auf sie zukommen, sondern sie müssen mehr Effort in den Funnel reingeben.
Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass es insgesamt immer noch sehr klassisch weiß, männlich in den Führungsebenen aussieht. Ich habe allerdings das Gefühl, Annika hat ja auch gesagt, sie macht viel mit Queer Mentor, dass da ganz, ganz viel Bewegung reingeht und wir auch ganz viel versuchen, das zu ändern. Wenn du es mal vergleichst, von 2004 auf 2024, Frauenförderung, diverse Gruppen, marginalisierte Gruppen.
Ja, ich denke, es hat sich in den letzten 20 Jahren da sehr viel zum Positiven verändert. Damals bei SoundCloud, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, hatten wir Diversity Resource Groups. Und diese Gruppen waren People of Color, Sexual Orientation, Women in Leadership Roles, also wirklich auch genau die Themen, die auch heute nach wie vor eine große Relevanz haben. Also ich denke, da ist viel passiert. Mein persönliches Commitment ist immer, wenn ich am Tisch sitze, spreche ich das an. Gerade weil ich auch in meiner Funktion sehr oft mit vielen Männern am Tisch sitze. Also aufmerksam machen auf, hör mal, das, was du gerade gesagt hast, kam bei mir so an. Gibt es da vielleicht einen Gender Bias? Solche Themen. Das zweite große Thema für mich ist, was ihr jetzt auch angesprochen habt, wie können wir in den Unternehmen Frauen mehr fördern? Also was können wir tun zum Thema Women Mentoring? Wie gucken wir auf Compensation? Ja, also stellen wir sicher, dass wir regelmäßige Gender Pay Reviews machen? Wie gehen wir mit unseren Gehaltserhöhungsrunden um? Stellen wir sicher, dass, wenn wir auf Beförderungen gucken, wir da keinen Bias haben? Also die ganzen Themen, die bei HR liegen, die können wir sehr gut beeinflussen. Und last but not least, für uns als Senior-Frauen, andere Junior-Frauen zu unterstützen. Also ich habe in den letzten Jahren immer mindestens 2 Frauen als Mentees gehabt, wirklich zu gucken, was können wir weitergeben als Frauen, die in Führungspositionen sind. Und welche feministischen tollen Männer haben wir in unserem Umfeld? Also ich finde, auch da gibt es mittlerweile so tolle Rollenmodelle von Männern in Führungspositionen, die Feministen sind und die wir auch als Support nutzen sollten oder als Allies nutzen sollten. Also aus meiner Sicht passiert viel Positives und es gibt noch ganz viel Negatives, wo wir nach wie vor ran müssen.
Total spannend, was du sagst zu den Employee Resource Gruppen, die ich an sich eine ganz, ganz tolle Sache finde. Hatte ich aber neulich von jemandem gelesen, dass er gesagt hat, ja, Employee Resource Groups sind gut, aber es ist wieder genau das Thema, ein bisschen wie der Chief Innovation Officer. Müssen diese Gruppen jetzt selber dafür sorgen, dass sie an dem Tisch wahrgenommen werden? Oder wäre es nicht viel, viel besser, wenn wir aus der Geschäftsführung sagen, wir brauchen keine Employee Resource Group, wir denken die marginalisierten Gruppen mit? Das hat für mich nochmal einen ganz neuen Denkanstoß gemacht, weil...
Da ganz kurz, Anjali, was ich da als Ergänzung sagen kann, ist, wie wir das bei SoundCloud gelöst haben, ist, dass in diesen Diversity Resource Groups immer jemand von dem Executive Team war.
Super.
Und das immer, weißt du, dass du diese Brücke bildest, weil ich bin total bei dir. Es kann nicht sein, dass Frauen, die sowieso schon in der Minderheit sind, sich dann auch noch dafür einsetzen müssen, dass Frauen mehr gefördert werden. Das können Männer ja viel besser, weil die haben ja kein Stake in der Sache. Die sind auch nicht emotional betroffen davon. Für uns Frauen ist es oft schwierig, ja, oder für People of Color ist es oft schwierig, weil sie immer zu der Minderheit im Raum gehören. Insofern da wirklich zu sagen, nein, es muss auch jemand vom Executive Team dabei sein, als Teil der Gruppe, als aktiver Teil der Gruppe, kann ein Lösungsvorschlag sein für das Thema.
Und doch ist es ja sehr oft so, dass ich war jetzt wieder auf einem Panel, wo ich darüber geredet habe, wie wir mehr Frauen in Tech-Berufe rekrutieren. 99% der Leute, die dazuhören, sind Frauen. 99% der Leute, die sich beteiligen auf LinkedIn-Kommentaren zu, wie können wir das machen, sind Frauen. Deswegen ein großes Shoutout an all die Ally-Männer, die so laut und aktiv sind.
Wollen wir vielleicht so genau diesem Thema auch nochmal eine Schätzfrage rausholen, liebe Frau Mauer?
Die Annika möchte nochmal ein bisschen Statistiken machen.
Wir wollen heute ganz besonders rumstrebern und euch zeigen, dass wir uns natürlich auch sehr gut auf diese Folge vorbereitet haben. Liebe Julia, diese Schätzfrage geht damit an dich. Und zwar würde mich interessieren, was glaubst du, wann gab es denn das erste Mal aktive, richtige Frauenquoten und wo gab es diese Frauenquoten zuerst?
Sicherlich nicht in Deutschland, wäre meine Vermutung. Nicht in Deutschland, aber circa vor 15 Jahren. Würde ich jetzt einfach so anhand meiner 20 Jahre in HR, würde mein Bauch mich jetzt hinführen, ja.
Julia, du bist total nah dran. Das allererste Mal über Frauenquoten wirklich gesprochen wurde in den 80ern und zwar in der Politik. Wenn wir in die Wirtschaft schauen, das erste Mal, dass man sich da wirklich mit konkreten Frauenquoten beschäftigt hat, war 2003 und zwar zunächst mit dem Fokus auf Aufsichtsrätinnen und Vorständinnen. Vorreiter waren hier Norwegen und dann als erstes EU-Land ist Spanien mit eingestiegen, was diese Quote anging. Und du hast auf einem Thema mal wieder so recht. Deutschland war hier nicht Vorreiter. Das erste Mal, dass man in Deutschland darüber gesprochen hat und etwas beschlossen hat, war in 2015.
Dass Spanien schon früher dabei war, spannend.
Die Spanier aber immer. Die Spanier sind immer ganz, ganz weit vorne dabei mit dem Feminismus. Mit Blick auf die Uhr, lass uns doch auf einer schönen Note enden. Liebe Julia, rückblickend aus 20 Jahren HR, was war dein größter Erfolg? Worauf bist du ganz besonders stolz aus HR-Sicht?
Das ist nicht so der eine Moment, aber das sind verschiedene Momente, wo ich als entweder Führungskraft oder als HRler positiven Einfluss auf, klingt jetzt wieder etwas pathetisch, das Leben von anderen Menschen nehmen konnte. Also ich finde, grundsätzlich ist doch der Sinn unseres Lebens, die Welt besser zu machen. Deshalb sind wir hier. Und da gibt es verschiedene Rollen, die wir da spielen. Und für mich ist definitiv meine Rolle als Führungskraft und auch meine Rolle als HRlerin da eine, wo ich einen Beitrag leisten kann. Und das können Themen sein, wie dass jemand aus meinem ehemaligen Team zu mir sagt, ich möchte wieder mit dir arbeiten. Ich möchte wieder in deinem Team sein. Das können Themen sein, wo ein Peer immer noch meinen Rat haben möchte, obwohl wir längst nicht mehr zusammen im gleichen Unternehmen sind. Das können Themen sein, wo ja ein Executive meinen Rat haben möchte zu bestimmten Themen. Also für mich ist Erfolg, hatte immer etwas damit zu tun, Leben von anderen positiv beeinflussen zu können.
Ein richtig schönes Bild. Julia, gibt es noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen, die zu 99% aus HRlerInnen bestehen, mitgeben willst?
Lasst euch nicht davon entmutigen, dass HR sich oft einsam anfühlt. Ich bin sicher, dass viele von euch einen super Job machen, aber leider ist es für die Rolle in HR meistens so, dass man wenig oder gar kein Lob bekommt. Das bekommen die, die im Sales-Team sind, weil sie was verkauft haben, oder die, die im Product-Team sind, weil sie was geschippt haben. Aber in HR bekommt ihr das sehr, sehr selten. Davon solltet ihr euch nicht entmutigen lassen. Ihr macht einen super Job und ihr tragt dazu bei, das Unternehmen und die Produktivität eures Unternehmens ein Stück besser zu machen.
Ich finde das ein unfassbar schönes Schlusswort von dir, liebe Julia. Das knüpft an eine Sache auch nochmal ganz besonders an. HR fühlt sich in Teilen einsam an und deswegen sucht euch bitte ein Netzwerk an anderen HRlern, HRlerinnen. Lieber ein kleines Netzwerk, auf das ihr aber total bauen könnt, auf das ihr euch verlassen könnt. Julia durfte sich auch schon oft genug Männern ausgekotzt anhören. Vielen Dank nochmal dafür.
Vor allem, weil es so viele Themen gibt, über die du nicht intern dich auskotzen darfst.
Genau.
Julia, es war inspirierend, es war toll, es ist total schön, immer mit erfolgreichen Frauen zu sprechen. Es ist ganz toll, mal jemanden von Anfang an aus der HR-Tech-Bubble zu hören. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist sicherlich super busy.
Sehr gerne.
Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt uns auf LinkedIn. Folgt uns über die PeoplePace-Seite, meldet euch für den Newsletter an, schreibt uns über info@hr-ungeschminkt.de, folgt der Annika auf LinkedIn, folgt mir auf LinkedIn und natürlich der Julia jetzt auch. Bis nächste Woche, es war fantastisch, ich freue mich und bis dahin, macht uns stolz.
Tschüss, vielen Dank euch.
Tschüss.